Ich hoffe, ihr habt Weihnachten alle gut erlebt und auch eine gute Ferienzeit gehabt. Ferien enden ja heute. Ja, jetzt ist Weihnachten gerade mal vorbei und schon muss ich euch heute wieder mit dem Thema Geschenke konfrontieren. Weil nämlich in der Predigt, um der es heute geht, geht es um ein Geschenk, das Gott uns Menschen machen möchte. Jedes neues Jahr gibt es eine sogenannte Jahreslosung. Das ist ein Vers in der Bibel, der uns durch das Jahr begleitet und uns auch inspirieren soll, Dinge in unserem Leben zu bedenken und auch Gottes Wesen darin zu sehen. Von daher werde ich in meiner Predigt heute die Jahreslosung für 2017 vorstellen. Und das ist ein Vers, der kommt aus dem Alten Testament. Das Alte Testament ist ja die Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel beschreitet. Da kann man ganz viel Geschichtliches nachlesen. Und im Neuen Testament ist ja dann die Geschichte von Jesus Christus beschrieben. Ja, genauer im Alten Testament kommt der Vers aus einem Prophetenbuch. Das Buch heißt Hesekiel. Und es wurde in der Zeit geschrieben, als das Volk Israel verschleppt worden ist ins Exil. Das heißt, am Anfang gab es Volk Israel als ein eigenes Volk, als ein eigener Staat. Und irgendwann kamen fremde Völker und haben dann die Menschen aus ihrem Land vertrieben und sie mitgenommen, damals in das Weltreich Babylon. Also das ist so ungefähr der Zusammenhang, in dem der Vers geschrieben ist, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Vielleicht seid ihr jetzt schon etwas neugierig geworden, wie denn der Vers der Jahreslosung lautet. Manche haben ihn wahrscheinlich auch schon gelesen, aber denke nicht jeder. Von daher werden wir jetzt uns den Vers erstmal zusammen anschauen. Den könnt ihr auch auf der Leinwand mitlesen. Hesekiel Kapitel 36, die Verse 26 und 27. Und da heißt es: Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinernde Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache auch aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben und die meine Gebote achten und sie befolgen. Als ich die Jahreslosung zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, okay, ein neues Herz und ein neuer Geist. Was bedeutet das wohl? Wozu eigentlich ein neues Herz und ein neuer Geist? Weil eigentlich fühle ich mich noch ziemlich fit und mein Herz arbeitet eigentlich ziemlich gut. Und ich fühle mich auch noch nicht so wirklich wirr im Kopf, dass ich denke, ich bräuchte jetzt einen neuen Geist. Von daher habe ich gedacht, naja, für was wird der Vers wohl gut sein? Also Spaß beiseite. Die Frage, die sich aufdrängt, ist, wie können wir den Vers verstehen und was hat der mit unserem Leben zu tun? Und da möchte ich euch jetzt mit auf den Weg nehmen, um dem ein bisschen nachzuspüren. Und ihr habt gemerkt, um die Frage zu beantworten, was bedeutet eigentlich der Vers, muss man drei Fragen verstehen. Zum einen, was hat er in der damaligen Zeit bedeutet? Warum ist der so aufgeschrieben worden? Und die zweite Frage ist, warum will Gott eigentlich den Menschen ein neues Herz und einen neuen Geist schenken? Was steckt denn da dahinter? Und die dritte Frage wäre, was ist so ein neues Herz und was ist dieser neue Geist? Also es wären so drei Fragen, wo ich gemerkt habe, die muss man irgendwo aufarbeiten, damit man den Text auch wirklich für sich fruchtbringend verwenden kann. Und ich werde euch beruhigen, ich kann nicht alle Fragen heute in einer Predigt beantworten, das sind zu viele. Aber in zwei Wochen gibt es eine Fortsetzung zu der Jahreslosung, da wird dann die Claudia predigen. Und all das, was ich heute nicht schaffe und abarbeite, da vertraue ich drauf, dass die Claudia das dann alles am Ende auflösen wird. Von daher habe ich eigentlich einen ganz relaxten Job heute, weil ich weiß, am Schluss wird die Claudia alles zusammenkehren und mitnehmen. Und wenn ihr durch die Predigt irgendwie heute wirr werdet im Kopf, dann wird die Claudia, bringt euch einen neuen Geist mit, dann funktioniert das auch wieder. Okay, als erstes wollen wir uns den größeren Zusammenhang von dem Vers anschauen. Das heißt, wir schauen in das ganze Kapitel 36 hinein, was denn dort geschrieben steht. Und ich werde das für euch zusammenfassen, weil alles vorzulesen, das ist zu umfangreich. Also Gott erklärt darin, also im Kapitel 36, wie ihn in der Vergangenheit sein Volk, also das Volk Israel, enttäuscht hat. Es ist ein Ausdruck der Enttäuschung. Gott ist so wirklich, ja, traurig. Und es kommt nämlich daher, dass die meisten Menschen in Israel irgendwann sich um Gott nicht mehr viel geschert haben. Die haben gesagt, naja gut, Gott hat uns mal aus Ägypten geholt, der war unser Retter, aber das ist lang her, was hat das mit unserem heutigen zu leben zu tun, das ist unwichtig. Sie haben ihr Leben einfach so gelebt, ohne auf Gott Rücksicht zu nehmen. Und dann, was Gott eigentlich fast noch mehr schmerzt, ist, dass er sagt, und ihr habt euch auch noch mit den all den Göttern beschäftigt, die manche Völker um euch rum haben. Die sind euch sogar wichtiger geworden. Ihr habt euch Götzenbilder aufgestellt. Überall habt ihr gehofft, dass der Gott oder der Gott euch in eurem Leben irgendwas hilft. Und das schmerzt mich, sagt Gott. Das war für ihn eine große Enttäuschung. Und so hat Gott letztendlich dann zugelassen, dass er gesagt hat, okay, ich nehme irgendwo meinen Schutz weg. Wenn ihr nicht an mir interessiert seid, was soll ich machen? Und so wurde das Volk Israel dann zerstreut und ins Exil nach Babylon verschleppt. Und der Hesekiel, der diesen Vers geschrieben hat, der war damals Prophet, als das Volk nach Babylon weggeführt wurde. Auch für ihn war das eine sehr schmerzliche Erfahrung. Und jetzt im Kapitel 36 ist Gott mit dem Hesekiel im Gespräch darüber, wie er die Situation wieder verändern möchte. Gott ist selber unzufrieden darüber und sagt, eigentlich würde ich das gern wieder ändern. Aber ich mache mir Gedanken, wie ich das wieder ändern kann. Und da lesen wir nochmal einen Vers, den darf der Max jetzt auch nochmal anzeigen, oder zwei Verse aus dem 36. Kapitel, wo Gott sich nochmal erklärt. Und da sagt er, überall, wohin mein Volk kam, reden die Leute schlecht über mich. Das schmerzte mich, dass die Leute von Israel meinen heiligen Namen so in Verruf gebracht haben. Darum sollst du, also Hesekiel, zu den Leuten von Israel sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott, nicht euretwegen greife ich ein, ihr Leute von Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt, bei allen Völkern, zu denen ihr gekommen seid. Also das ist ein ganz starker Ausdruck der Enttäuschung. Gott ist enttäuscht, aber in dem Text sehen wir auch, Gott gibt nicht auf. Er sagt, ich habe nochmal eine andere Idee. Ich werde es nochmal anders probieren. Und so beschreibt Gott, er sagt, Gott legt Hand an den Menschen. Er möchte, dass sie ein neues Herz bekommen und dass sie sich verändern. Gott wird zum Operateur. Also ein Operateur ist einer, der in unseren Körper eingreift, da was verändert und Dinge zum Besseren verändert. In meinem Studium hatte ich einen Professor, der hatte ein sehr schwaches Herz und er war schon lange auf einer Liste, dass er ein neues Herz bekommt von einem Spender. Er war an sich ein rühriger Mensch, er hatte viele Ideen, er war immer optimistisch, er hat nur so gesprüht, aber er hat gesagt, mein Geist hätte viel vor, aber mein Körper kann es nicht machen. Und tatsächlich, noch in der Zeit, als ich studiert habe, hat er tatsächlich ein neues Herz bekommen. Und ich habe ihn dann erlebt mit neuem Herzen. Und er hat gesagt, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, er war damals, glaube ich, so Ende 60, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie es sich anfühlt mit einem Herzen eines 40-Jährigen. Der Spender war wohl noch relativ jung. Und er hat gesagt, ich habe jetzt eine Energie, die habe ich vorher nicht gehabt, ich kann mir das nicht vorstellen. Also es war erstaunlich, man hat es auch gesehen, wie er ausgeschaut hat, wie er aktiv geworden ist und ich konnte es dann nicht mehr verfolgen, weil dann wir fertig waren mit Studium, aber ich glaube, er hat noch viele Dinge angepackt, die in seinem Alter er sonst wahrscheinlich nicht mehr gemacht hätte. Ein neues Herz, da ist was in Bewegung gekommen, da ist was in Schwung gekommen. Und der Text sagt, Gott selber möchte Hand an uns legen, er möchte in uns was aufbrechen lassen, er möchte was Neues in uns entstehen lassen, das wir selber gar nicht vollbringen können. Jetzt gibt es aber in dem Vers 22 eine Aussage, die hat mich irritiert. Und da heißt es, nicht euretwegen greife ich ein, ihr Leute, sondern wegen meines heiligen Namens. Ich muss sagen, es hat mich verwirrt, weil ich gedacht habe, wenn jemand ein Geschenk gibt, dann sagt er, ja, ich möchte ihm was schenken, dass der sich daran freut, dass das schön ist für den. Und jetzt schreibt Gott hier, ich mache ein Geschenk, aber damit möchte ich groß rauskommen. Da muss ich sagen, das hat mich verwirrt. Was hat Gott damit vor? Warum macht er das? So nach dem Motto, ich schenke dir was, damit es mir gut geht. Ich sage meiner Frau, hey Iris, ich schenke dir einen Ferrari mit der Absicht, dass ich dann mit dem fahren kann. Ja, das hat für mich irgendeinen komischen Beigeschmack. Ein Geschenk, wo man sich letztendlich selber beschenkt, wie kann das gehen? Was also ist Gottes Motivation für das Geschenk, das er uns machen möchte? Was steht da dahinter? Und ich habe ein paar Schlussfolgerungen gezogen, wo ich denke, dahin, das könnte der Grund sein. Und zwar habe ich gemerkt, nee, Gott geht es nicht darum, dass er groß rauskommt. Das braucht er nicht. Da steht er drüber. Aber Gott möchte, dass möglichst viele Menschen Vertrauen in ihn fassen und sagen, Gott kann doch wirklich eine Bedeutung in meinem Leben haben. So nach Motto, ich wünsche mir es, dass ich eine gute Empfehlung bin. Denkt an einen super Restaurantbesuch, wo ihr wart ganz begeistert. Das Essen war top, der Ober war ein Gentleman, er hat euch bedient. Ihr konntet einen tollen Smalltalk mit ihm machen, das Ambiente war super. Ihr habt euch rundum wohl gefühlt. So ein Restaurant werdet ihr sicher empfehlen und sagen, du, wenn du mal einen tollen Abend verbringen möchtest, dann geh dahin, das lohnt sich. Das ist super. Egal wie viel es kostet, das Geld ist wert. Du wirst den Abend nie vergessen. Eine gute Empfehlung. Und das möchte Gott sein. Er möchte, dass die Menschen erkennen, sich auf Gott einzulassen, ist eine gute Empfehlung. Das lohnt sich, da hat man was davon. Weil Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sich von ihm prägen und verändern lassen wollen. Weil Menschen, die sich von Gott prägen lassen, da ist auch ein Segen im Leben zu spüren, dass sie sagen, ja, in denen ihrem Leben ist Gottes Handschrift sichtbar. Das heißt nicht, dass in dem Leben alles glatt läuft. Aber man merkt, da ist ein Friede, da ist eine Geborgenheit, da ist auch ein sich getragen Wissen in dem Leben, das einfach ihresgleichen sucht. Und wenn Menschen das sehen, dass Gott sich segensreich im eigenen Leben auswirken kann, dann sind solche Menschen eine Empfehlung für Gott. Und das ist eigentlich das, was Gott sich gewünscht hat, schon von Anfang an, da er sagt, ich möchte mit euch Menschen einen Weg gehen durchs Leben und ich möchte, dass dadurch möglichst viele sagen, ja, mit dem Gott zu leben, das lohnt sich. Das ist es wirklich wert. Es lohnt sich, mit Gott sich auf den Weg zu machen. Und das ist Gottes Motivation, weil er sagt, ich möchte euch beschenken, ich möchte Hand an euch legen. Ich möchte euch verändern, damit letztendlich die ganze Welt was davon hat. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich ein klasse Geschenk, weil die Geschenke, die ich gebe, die sind viel zu engstirnig. Da habe ich nur eine Person im Blick und möchte die beschenken. Aber Gott hat eigentlich seine ganze Schöpfung im Blick. Seine ganze Schöpfung möchte er für sich gewinnen. Für mich drückt dieser Text im Grunde sehr viel aus über Gottes Wesen und Gottes Charakter. Oftmal haben wir ein Gottesbild, das sagt, Gott ist ein Spielverderber. Gott will mein Leben einschränken. Er will mich dirigieren. Oder er ist ein strafender Gott. Man darf ja nichts verkehrt machen. Aber hier stellt sich für mich ein anderer Gott dar. Es ist ein Gott, der unendlich große Sehnsucht hat, uns Menschen zu erreichen. Er möchte uns segnen und er möchte auch, dass unser Leben wertvoll und reich wird. So setzt er alle Mittel und Ideen ein, wie er an uns Menschen rankommt. Und das fasziniert mich. Und das Zweite, was ich ganz faszinierend finde, ist, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Manchmal schreiben wir uns vielleicht selber als einen hoffnungslosen Fall ab, dann sagen wir, okay, ich mache immer die gleichen Fehler, ich komme da nicht weiter, mein Leben ist irgendwo vermurkst, ich bin unzufrieden mit meinem Leben, aber für Gott, Gott sieht uns nicht so. Für Gott sind wir keine hoffnungslosen Fälle, weil er kann und will Hand an uns legen und er will uns verändern. Ich möchte euch ein neues Herz schenken. Das hat mich in dem Text unwahrscheinlich fasziniert. Und ich finde es ganz ein großes, hoffnungsvolles Zeichen und eine Aussage auch für das neue Jahr. Die Jahreslosung gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Auf der anderen Seite will uns die Jahreslosung aber auch herausfordern. Der Vers spricht nämlich von einem versteinerten Herz. Was soll man uns darunter vorstellen? Ich habe mir überlegt, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem lebendigen und einem versteinerten Herz? Ein pulsierendes Herz, wir haben schon mal Bilder gesehen, entweder einem geöffneten Körper oder ein Herz, das rausgenommen worden ist, was auch immer. Es ist warm, es lebt, es ist formbar. Ein steinernes Herz habt ihr vielleicht auch schon in der Hand gehabt. Manche Bildhauer machen Herzen aus Stein. Das kann man nicht formen. Das ist starr. Es ist auch kalt. Das hat die Temperatur, was es draußen hat. Es reagiert nicht. Es lebt nicht. Es kann sich nicht verändern. Das ist der Unterschied zwischen einem steinernen und einem lebendigen Herz. Und ich habe mir überlegt, was könnten so versteinerte Stellen in unseren Herzen sein? Wo vielleicht ist nicht das ganze Herz versteinert, aber so ein Teil davon wird hart, wird unveränderbar, wird steinern. Und ich habe einfach auch über mein eigenes Leben nachgedacht und habe gemerkt, da ist so eine Angewohnheit in mir oder vielleicht sogar im Menschen, dass wir unser Leben einfach nach unseren eigenen Plänen und Vorstellungen durchziehen. Ohne Gott zu fragen oder Gott einzubeziehen. Zu überlegen, wie würde jetzt Gott darüber denken? Gibt Gott irgendeinen Maßstab, den wir vielleicht auch von der Bibel her kennen? Oder es gibt Christen, die im Gebet fragen, Gott, was ist dir wichtig? Zeig mir das. Red zu mir, entweder direkt, dass ich das einfach merke, oder durch andere Menschen, oder durch Hinweis, durch Tipps. Es gibt viele Arten und Wege, wie Gott sprechen kann. Aber wenn wir das ganz außen vor lassen, zu überlegen, wie würde Gott in der Situation handeln oder denken, dann ist das für mich ein versteinertes Herz, weil ich praktisch Gott ganz außen vor lasse. Er hat keine Chance, mich zu erreichen. Und es ist wie so, wenn was stumpf ist, es prallt ab. Gott würde vielleicht gerne mich erreichen, aber er prallt ab, er kommt gar nicht an mich ran. Dann ist das versteinert. Das andere ist, was ich sehe, dass man auch als gläubiger Mensch in der Gefahr steht, dass der Glaube zur Routine wird. Oder man Glaube einfach nur aus einem angelernten Verhalten herauslebt. Man macht was, weil man es so gelernt hat und weil man es schon so immer gemacht hat. Aber Glaube ist was Lebendiges, was Dynamisches. Das ist nichts Angelerntes. Glaube muss aus einer lebendigen Gottesbeziehung heraus gelebt werden. Das heißt, dass wir offen werden auf Impulse, die Gott uns schenken möchte. Und deshalb ist auch der neue Geist erwähnt. Die Bibel sagt, dass Gott den Menschen, die ihr Leben ihm anvertrauen, dass er seinen Geist in sie legen möchte, dass er sie mitformt, dass er die Gedanken beeinflusst und uns hilft, gottgemäß zu leben. Das braucht man nicht alleine können, sondern Gott hilft dazu. Er trägt dazu bei und das ist sein Geist. So können wir geistgelenkt leben, dass wir sagen, wir leben nicht nur aus unserem Intellekt und unserem Verständnis heraus, sondern wir leben aus Gottes Impulsen heraus, die der Geist Gottes schenken möchte. Zwei Beispiele, wo unser Herz hart werden kann, und da gibt es sicher noch viele andere mehr, und vielleicht habt ihr auch inzwischen in eurem Herzen ein paar harte Stellen lokalisiert. Das Schöne ist, dass Gott sagt, ich will euch helfen, dass ihr da Veränderung findet. Ich will euch helfen, dass ihr auf einem Weg seid und bleiben könnt, wo ihr mit mir zusammen durchs Leben geht. Gott sagt, ich schenke dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Gott selbst ist der Arzt und der Operateur. Es ist ermutigend und tröstlich. Nun weiß jeder, dass ein Geschenk etwas ist, das freiwillig ist. Ein Geschenk muss man letztendlich auch in Empfang nehmen. Ein Geschenk wird einem nicht aufgezwungen. Und es ist immer noch jedem Menschen seine freie Entscheidung, ob er sagt, ich will so ein Geschenk für mich annehmen oder nicht. Und so ist es auch mit dem Text. Wenn Gott sagt, ich möchte dir ein neues Herz, einen neuen Geist schenken, dann ist das ein Angebot. Und ich habe mir das nochmal ganz praktisch vorgestellt. Gott, ihr wird ja zum Arzt, zum Operateur. Und wenn man eine Operation vornehmen lässt, dann muss man ja sich freiwillig auf den OP-Tisch legen. Gut, man wird dann reingefahren, weil man ist ja dann schon nicht mehr anwesend. Aber man muss sich zumindest die Bereitschaft erklären, ja, ich will mich operieren lassen. Und manchmal ist das auch ein starkes Ringen. Soll ich es machen? Bringt es was? Vielleicht ist es hinterher schlechter wie vorher. Das ist nicht so gerade so, dass man das so sagt, naja gut, morgen gehe ich zu operieren, look, super, super, alles klappt. Sondern es ist eine schwerwiegende Entscheidung, die man auch treffen muss. Und ich glaube, so ist es auch hier. Es ist nicht einfach zu sagen, naja, Gott schenkt mir ein neues Herz, alles super. Nein, das ist auch ein Ringen in uns. Lohnt sich das, sich Gott anzuvertrauen? Wird es wirklich gut sein in meinem Leben? Ist es wert, mit Gott durchs Leben zu gehen? Das ist eine Entscheidung, mit der man auch ringt und die man nicht gerade von jetzt auf nachher fällen kann. Aber ich möchte euch Mut wünschen auch für das neue Jahr, dass ihr sensibel werdet und auch in euch reinschaut und schaut, ja, wo sind die Stellen, die Gott gegenüber hart geworden sind, wo mein Herz verhärtet ist, wo ich Gott untreu geworden bin, wo mir andere Dinge viel wichtiger geworden sind, wo ich neben Gott noch andere Götter oder Götzen habe, wo ich meine Hilfe erwarte. Auch das einfach mal hinzulegen und zu sagen, ja Gott, machen wir mal eine Bestandesaufnahme, wie schaut es aus? Und dann zu überlegen, ja, ich möchte mich operieren lassen. Und dann bin ich, glaube ich, ganz stark davon überzeugt, dass Gott handelt und uns auch verändern wird. Das wünsche ich uns allen, dass das in 2017 passiert. Und ich hoffe auch, dass wir uns im Laufe des Jahres dann auch Erlebnisse uns gegenseitig erzählen können, wo Gott gehandelt und gewirkt hat. Ich lese zum Schluss nochmal die Verse der Jahreslosung. Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Ich möchte nur kurz beten und bleibt einfach dazu sitzen. Herr, ich möchte dir danken für den Vers, der uns dieses Jahr begleiten darf. Und ich wünsche mir, dass wir alle ja, so eine Erfahrung haben wie der Professor, dass ein neues Herz uns beflügelt, uns Kraft gibt, unser Leben stärkt und verändert. Und ich bete, dass wir alle uns durchringen können, uns auf den OP-Tisch vor dich zu legen. Du bist der beste Arzt, den es gibt, und darauf wollen wir vertrauen, dass wenn wir unser Leben in deine Hand legen, dass es für uns gut sein wird. Und ich bete, dass wir den Segen erkennen in unserem Leben und auch im Leben anderer, die mit dir leben. Und dass wir auch merken, es lohnt sich, ganze Sache mit dir zu machen und wirklich unser Leben ganz in deine Hand zu legen. Bete jetzt, dass du uns begegnest, auch noch in der Zeit, wo wir Lieder und Lobpreis singen, wo wir in den Worten erkennen, wer du bist und auch Zuspruch und Trost erfahren. Bitte jetzt um deinen Heiligen Geist, dass du den Raum einnimmst, dass du uns erfüllst und dass wir deine Nähe spüren. Amen. Es besteht die Möglichkeit, auch am Ende des Gottesdienstes noch Gebet für sich in Anspruch zu nehmen. Ihr dürft gerne beten.